Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Heute geht es um eine neue geistliche Gemeinschaft, San Egidio. Diese Gemeinschaft hat sich international einen Namen gemacht durch Friedensbewegungen in Krisengebieten, durch weltliche Gebetstreffen, und das sind nur zwei von vielen Aktivitäten. Bekannt ist aber die Gemeinschaft über ihren Einsatz von der Haustür bei Armen, Behinderten in den Gefängnissen geworden. Und so ist auch das Weihnachtsessen in Rom sehr bekannt. Der Pfarrer Matthias Leineweber von Würzburg engagiert sich sehr stark für San Egidio und wir haben heute ihn zu Gast bei Radio Maria Schweiz. Vielleicht kennen Sie ihn auch über Radio Horeb, wo er Referent ist und sich auch unter anderem engagiert. Und in dem Sinn möchte ich der Pfarrer Matthias Leineweber bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Guten Tag, ich freue mich sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir heute ein bisschen über die Gemeinschaft San Egidio nachdenken können und dass Sie Interesse zeigen, die Gemeinschaft und ihre Spiritualität kennenzulernen.
Herr Pfarrer Leineweber, vielleicht eingangs für diese Leute, die Sie nicht kennen, können Sie sich einfach kurz vorstellen, wer sind Sie?
Ja, ich bin in Deutschland der Ansprechpartner, der geistliche Ansprechpartner für die Gemeinschaft San Egidio, die zwar eine Laiengemeinschaft ist, aber auch zu der auch einige Priester und Bischöfe gehören. Ich habe in Würzburg und Rom Theologie studiert und bin seit 20 Jahren Priester im Bistum Würzburg. Meine Aufgabe in der Diözese ist einmal ein Seelsorger in einer katholischen Schule und Religionslehrer und gleichzeitig auch Leiter der Gefängnisseelsorge in der JVA in Würzburg und in Schweinfurt und eben dann die Begleitung der Gemeinschaft San Egidio in Deutschland.
Wie sind Sie zur Gemeinschaft San Egidio gekommen?
Ja, ich habe die Gemeinschaft an der Universität kennengelernt. Das war so Anfang der 80er Jahre, als ich in Würzburg anfing, Theologie zu studieren, und habe dort andere Studenten kennengelernt, die San Egidio aus Rom kannten und beeindruckt waren von dieser neuen Bewegung, die so ganz im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils lebt und auch so eine große Offenheit für die Menschen zeigte. Einige Studenten aus Bayern waren öfter schon in Rom gewesen und hatten in Trastevere, dort eben in der Kirche San Egidio, daher kommt ja auch der Name, also auf Deutsch ist es der heilige Egidius, waren dort in der Kirche beim Abendgebet, das jeden Abend stattfindet, und hatten sich dann mit diesen Mitgliedern aus Rom angefreundet und eine herzliche Freundschaft geschlossen und waren so bewegt und beeindruckt auch von dieser Art, das Evangelium zu leben, also aus seiner tiefen Spiritualität, aus einem sehr tiefen Gebet heraus, dann einfach auch hinauszugehen zu den Menschen und besonders zu den Armen, zu den Menschen am Rande der Gesellschaft, und das in einer sehr glaubwürdigen und authentischen Weise, ohne großes Aufhebens zu machen. Einfach auch so diese Kirche der Armen zu leben, von der Papst Franziskus jetzt ja auch besonders spricht. Und eben diese Studenten waren sehr bewegt und haben sich überlegt, das wäre doch auch etwas für uns in Deutschland. Sie hatten oft auch so verschiedene Gruppen kennengelernt, einmal mehr so kontemplative Gruppen, die einfach Gebetsleben gepflegt haben, oder eben eher so sozial engagierte Gruppen, die irgendwelche karitativen Tätigkeiten übernommen hatten. Und da war irgendwo so die Frage, eigentlich, was uns an San Egidio so gut gefällt, ist das Gebet und das konkrete Tun und die konkrete Freundschaft mit den Menschen und besonders mit den Armen so verbunden wird und dass beides zusammengehört. Und das hat sie einfach so bewegt und haben dann angefangen, einfach auch in Würzburg andere junge Leute anzusprechen, einzuladen. Habt ihr nicht Lust? Wir möchten auch so eine San Egidio-Gemeinschaft hier bei uns beginnen. Und ich war einer der Ersten, der das in Deutschland, in Würzburg eben an der Uni kennengelernt hat, mit diesen Studenten, die die Gemeinschaft schon kannten, und habe mich sofort angeschlossen und bin eigentlich seitdem, das sind jetzt schon über 30 Jahre, bei Sunny Gidio dabei und trage das auch mit und begleite die Gemeinschaft, seitdem ich Priester bin, eben auch geistlich.
Was ist Ihre konkrete Rolle in dieser Gemeinschaft?
Als Priester bin ich natürlich, habe ich ein bisschen den Schwerpunkt, eben die Sakramentenpastoral, aber auch die Begleitung der spirituellen Angebote, unseres Abendgebet, unsere Liturgien, Gottesdienst feiern, mitzugestalten. Dann ist für mich natürlich auch als Mitglied des Klerus des Bistums auch wichtig, eine Brücke zu bilden für die Ortskirche in Würzburg, aber nicht nur in Würzburg, auch in anderen Diözesen. Mittlerweile gibt es auch viele Gemeinschaften in Deutschland, in anderen Diözesen, auch dort Kontakte herzustellen, weil uns auch als geistlicher Gemeinschaft ganz wichtig ist, dass wir kein Eigenleben irgendwo führen, wie auf einer kleinen Insel, sondern uns ist einfach auch wichtig, in die Ortskirche integriert zu sein und zusammenzuarbeiten. In dem Bewusstsein, dass wir sicherlich ein anderes Charisma haben als eine Pfarrei oder als zum Beispiel eine Ordensgemeinschaft wie die Franziskaner oder Jesuiten oder Dominikaner. Das ist sicherlich anders. Aber wir möchten gerne, und das ist uns sehr wichtig, miteinander mit den Ordensgemeinschaften, mit dem Verein, mit den Bistümern leben, um zu gucken, wo können wir uns eigentlich auch ergänzen. Und ich denke, das ist gerade in der heutigen Kirche dieses freundschaftliche Miteinander sehr wichtig.
Herr Pfarrer Leineweber, Sie sprechen an ein anderes Charisma. Wie würden Sie das umschreiben?
Ja, ich denke, bei den geistlichen Gemeinschaften ist natürlich auch so eine Gründungspersönlichkeit sehr wichtig. Wir kennen das ja eigentlich schon historisch gesehen in der Kirchengeschichte sehr häufig bei Ordensbewegungen. Ich habe gerade auch erwähnt, die Franziskaner, zum Beispiel Heilige Franziskus oder die Dominikaner, Augustiner. Am Ursprung steht so ein Gründungscharisma und das ist eigentlich bei den geistlichen Gemeinschaften auch sehr häufig der Fall. Und bei unserer Gemeinschaft San Egidio ist das ein junger Schüler, der in Rom zur Schule ging, Andrea Riccardi. Er ist heute Professor für Geschichte an einer Universität in Rom und war jetzt bis vor kurzem auch Minister in der Regierung von Monti für Integration und internationale Zusammenarbeit. Und er war sehr bewegt, vor allen Dingen von der Spiritualität des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und ich denke, das ist etwas, was vielleicht San Egidio besonders prägt, dieser Aufbruch des Zweiten Vatikanums. Wir sind 1968, also 2, 3 Jahre nach Ende des Konzils entstanden. Und da vor allen Dingen auch der Auftrag des Konzils an die jungen Menschen und an die Laien: Ihr seid Kirche, ihr seid berufen, die Kirche mitzugestalten. Die Kirche sind nicht nur die Kleriker oder die Ordensmenschen. Jeder Mann, jede Frau, Jugendliche, alle sind berufen, die Kirche lebendig mitzugestalten. Das hat ihn sehr bewegt und er hat sich da auch sehr angesprochen und hat sich dann auch die Frage gestellt für sich, was bedeutet das denn eigentlich für uns heute in dieser Zeit? Die 68er Jahre waren zudem noch sehr bewegte Jahre auch in der Gesellschaft. Das wissen wir ja alle. In Europa, diese Aufbruchsbewegung an den Schulen, an den Universitäten, die Studenten, die protestierten, die eine gerechtere Welt wollten. Und ich glaube, diese beiden Aspekte, einmal dieser kirchliche Aufbruch, aber auch der gesellschaftliche Aufbruch, die Suche nach mehr authentischem Leben, das prägte den Anfang auch bis heute, denke ich, San Egidio sehr stark. Und Andrea Riccardi war sich sehr bewusst, dass die große Versuchung der 68er Jahre eher eine strukturelle Veränderung war. Und er war durch die Lektüre des Evangeliums sehr bewusst, dass die Veränderung der Welt nicht durch eine Struktur, durch eine Revolution, Gesellschaftsrevolution zustande kommt, sondern indem der Mensch sein eigenes Herz verändert und indem er Jesus Christus begegnet. Also das ist sozusagen die große Urintuition von San Egidio, das eigene Herz durch das Evangelium verändern lassen. Daher ist das Gebet für uns immer eine ganz, ganz wichtige, hat das eine ganz wichtige Funktion und nimmt die erste Stelle in unserem Leben ein. Und wo es möglich ist, treffen wir uns jeden Abend zum Abendgebet, um einfach auch uns wieder vor das Wort Gottes zu stellen, um Jesus zu begegnen, unser Leben auch in Frage zu stellen und zum Ausdruck zu bringen, Wir sind zuerst einmal Jünger Jesu. Egal, ob ich Priester bin, ob ich Laie bin, ob ich Bischof bin, ob ich ein Kind bin, ob ich ein Jugendlicher, ein alter Mensch bin. Ich habe es immer wieder nötig, zu Jesus zurückzukehren. Von ihm mich senden zu lassen, auf sein Wort zu hören, Vergebung zu finden und wieder dann aufzubrechen, um meinen Dienst als Jünger zu tun. Aber eben dann auch in Verbundenheit, und das ist dann der gesellschaftliche Aspekt, eben hinauszugehen zu den Menschen, besonders zu denen, die am Rande sind. Papst Franziskus spricht ja oft davon, dass wir aufbrechen müssen zu den Peripherien der menschlichen und gesellschaftlichen Existenz. Also ich glaube, das trifft sehr gut auch die Spiritualität von San Egidio. Also Jesus sendet uns zu den Menschen am Rande, zu den Obdachlosen, den alten Menschen, die verlassen sind, zu Kindern aus in schwierigen Stadtrandvierteln, zu Menschen, die im Gefängnis leben. Und ihnen dort das zu bringen, was wir empfangen haben, einfach die Freundschaft von Jesus, die Vergebung, die Liebe. Also keine Struktur zu bringen, sondern, was bringen wir? Wir bringen das Evangelium eigentlich auch zu den Armen. Wie Lukas es schreibt, ich bin gekommen, wo Jesus predigt, ich bin gekommen, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Also die Freundschaft, die Liebe, die Menschlichkeit zu bringen. Und ich denke, das sind so zwei sehr wichtige Grundlagen, also Begegnung mit Jesus Christus und daraus zu den Menschen, zu den Armen zu gehen und ihnen die Liebe, die Freundschaft des Evangeliums zu bringen. Und das nicht als Einzelkämpfer, das ist vielleicht der dritte Aspekt oder die dritte Säule, könnte man sagen, von San Egidio, dass uns natürlich, dass wir als Gemeinschaft leben, als Kommunität. Also niemand lebt den Glauben allein. Braucht das, ich glaube, das geht nie, überhaupt nicht. Aber für uns in der Gemeinschaft San Egidio ist es ganz besonders wichtig, dass wir gemeinsam die Dienste für die Armen tun, dass wir gemeinsam zum Gebet zusammenkommen, dass wir also unser Leben also sehr stark auch in einer ganz persönlichen Freundschaft leben, obwohl wir nicht in einem Kloster zusammenleben wie in einem Orden, sondern unsere Mitglieder sind wie alle verheiratet, in Familien oder alleinstehend, je nachdem, wie sich einer auch für welche Lebensweise er sich entscheidet, das ist unbedeutend für das Charisma von San Egidio. Wichtig ist, dass wir unser Leben gemeinsam teilen.
Das könnte auch sein, dass Priester und Ordensleute sich San Egidio anschließen?
Ja, also das gibt es sehr häufig und es ist sehr vielfältig und das ist auch eine sehr schöne und sehr bereichernde Erfahrung für unsere Gemeinschaft. Es gibt in vielen Ländern, also auch in Deutschland oder Italien oder Frankreich oder auch in Afrika und anderen Ländern, die sehr häufig die Erfahrung, dass Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, denen wir begegnen, sei es in den Stadtvierteln, wo wir ärmere Menschen betreuen, wo dann ein Pfarrer ist, der sagt, das gefällt ihm sehr gut und er möchte mit uns zusammenarbeiten. Da ergeben sich sehr vielfältige Beziehungen. Und ich meine, da ist zum Beispiel die Idee unseres Gründers, Andrea Riccardi, auch so gewesen, dass wir eine sehr offene Mitgliedschaft haben. Also die Bindung in der Gemeinschaft ist sehr offen. Wir haben kein Noviziat oder kein festes Gelübde. Das gibt es nicht. Es kommt auf die Freundschaft und die freundschaftliche Verbundenheit an. Und die ist offen eigentlich für jeden. Egal, ob er jetzt ein Orden ist oder ein Laie ist, ein Jugendlicher, ein alter Mensch. In dem Maß, wie sich jemand der Gemeinschaft anschließen möchte, ihm einfach auch die Ziele, die Beweggründe von San Egidio wichtig sind, in dem Maß kann er mithelfen, mitleben. Weil ich denke zum Beispiel an viele Ordensleute, die gerne zu unseren Gebeten kommen, zum Beispiel, sei es in Rom oder in München oder in anderen Städten, denen es einfach gefällt, weil sie vielleicht dort in dem Stadtviertel arbeiten und tätig sind und sonst vielleicht kein anderes Abendgebet haben und sie beten mit uns zusammen. Oder andere Ordensleute, die sich selbst engagieren für Bedürftige, für Arme, dass sie sagen, wir arbeiten zusammen. Also das finde ich ist zum Beispiel bei der Obdachlosenarbeit oder zum Beispiel in der Mensa. Wir haben in verschiedenen Städten eine Mensa, das ist für Obdachlose, für bedürftige Menschen ein-, zwei-, dreimal in der Woche, wo sie eine warme Mahlzeit bekommen, wo sie sitzen können, wo sie sprechen können, wo sie einfach auch mal ein bisschen ihr Herz ausschütten können. Und da gibt es sehr viele Ordensleute oder auch Priester, die sagen, ich komme dort auch mit und helfe mit, ich setze mich mit hin, ich unterhalte mich mit den Menschen oder ich bediene mit am Tisch. Und das sind eigentlich sehr tiefe, sehr schöne Erfahrungen.
André Ricardi, der Gründer von Sanicidio, wie ist er eingebunden in die Gemeinschaft?
Ja, er ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig, weil er ist, ich denke, eine sehr charismatische Persönlichkeit. Ich habe ja erwähnt, er ist Historiker von Beruf und lehrt an der Universität in Rom. Er hat vor 4 Jahren in Deutschland den Karlspreis bekommen. Das war eine sehr hohe Auszeichnung für sein Engagement für ein offenes, menschliches Europa, wie es in der Würdigung heißt. Also ich denke, er ist auf der einen Seite jemand, der sehr viele spirituelle Impulse weiterhin gibt, immer wieder durch Vorträge, bei Besinnungstagen, bei Einkehrtagen, die für uns, für die Gemeinschaft sehr prägend sind. Aber ich glaube, er ist auch in Italien vor allen Dingen ein sehr wichtiger Gesprächspartner, auch im gesellschaftlichen Dialog, wenn es darum geht, gesellschaftliche Probleme aufzuarbeiten, Integration. Ich hatte erwähnt, er war Minister in der Regierung für internationale Zusammenarbeit und Integration. In gesellschaftlichen Debatten, wenn es um die Frage geht, wie die der Flüchtlingspolitik oder der Integration von Roma und Sinti, das auch in vielen Ländern Europas auch problematisch ist, wo es viele Probleme gibt, wo es auch noch ein großes Nachholbedürfnis gibt. Da ist er sehr oft in Gesprächsrunden, schaltet sich in Debatten ein, aber eben auch in Kirchenfragen. Also ist er ein Experte, er ist Experte für Geschichte des Christentums, hat darüber auch viele Bücher geschrieben, besonders über die Papstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Also da ist er, denke ich, auch ein sehr gern gesehener Gesprächspartner. Also er ist sehr vielfältig engagiert und ich würde sagen, ein sehr großer Begleiter und tiefer Begleiter für Sanicidio, aber auch nicht nur, aber weit darüber hinaus, glaube ich, auch für unsere europäische Gesellschaft. Ich denke nur daran, dass er bei der Rede, bei der Karlspreisverleihung 2009 in Aachen eine sehr wichtige Rede über Europa gehalten hat, die, denke ich, sehr beeindruckend war, weil er einfach auch dafür plädiert, dass wir uns nicht ermüden lassen durch die Schwierigkeiten, die es natürlich gibt in dem Aufbau von einem gemeinsamen Europa, aber dass es trotzdem unerlässlich ist. Gerade in dieser globalen Welt wird ein Europa gebraucht, das da seine Werte vertritt, wie Demokratie, Menschenrechte. Und dazu ist auch ein gemeinsames Europa wichtig, weil ein Land allein wie Italien oder die Schweiz oder Frankreich und auch Deutschland, egal wie groß man ist, kann allein die Werte, die Europa, für die Europa auch steht, auch die Werte des Christentums, wenig vertreten. Aber gemeinsam können wir sie einbringen im Diskurs mit den großen Mächten wie China oder Indien oder den anderen Großmächten, die jetzt immer mehr auf die internationale Bühne auftreten. Also so denke ich, solche wichtigen Impulse versucht er auch in unserem gesellschaftlichen Diskurs einzubringen.
Herr Pfarrer Leineweber, wir haben schon einige Tätigkeitsfelder gehört. Können Sie uns einen Gesamtüberblick des Engagements der Gemeinschaft ermöglichen?
Ja, also ich könnte vielleicht noch ein bisschen sagen, ein bisschen nochmal von der Geschichte. Also ich hatte erwähnt, dass Sanicidio 1968 entstanden ist in Rom an einem Gymnasium. Also der Gründer Andrea Riccardi, über den ich jetzt schon ein bisschen gesprochen habe, war damals sehr jung, 18 Jahre. Er ist Jahrgang 1950 und ich muss sagen, mich persönlich beeindruckt das immer bis heute, dass ich, wenn ich ihn auch sprechen höre, dass ein junger Mann mit 18 Jahren schon so eine große Vision hatte. Er wusste nicht, er hatte nicht den Plan, eine große internationale Bewegung ins Leben zu rufen, sondern er wollte einfach, er war betroffen von diesem Evangelium, von diesem Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils und wollte das einfach in seiner Stadt leben, in seiner Schule, mit seinen jugendlichen Freunden. Und es ist sehr interessant, dass sich dieses Anfangscharisma dann auch sehr schnell weit ausgebreitet hat. Heute gibt es Sanicidio in fast 75 Ländern auf den großen Kontinenten Asien, Amerika, Afrika, Europa. Wir sind sehr stark vertreten in Afrika. Da gibt es sehr viele große Gruppen und Gemeinschaften. Das ist auch sehr schön und eine sehr große Hoffnung, einfach auch zu sehen, weil Sanicidio zum Beispiel immer versucht, die Menschen vor Ort zu motivieren, in ihrer eigenen Stadt, in dem eigenen Land, den Geist des Evangeliums zu leben. Also zu sagen, ich bin wichtig, ich kann etwas tun, egal ob ich ein junger Mensch in Nairobi bin oder in Buenos Aires oder in Zürich oder in Moskau. Ich kann in meiner Stadt, in meiner Situation die Schrift in die Hand nehmen, ich kann beten. Das ist, kann jeder tun. Niemand ist, ein Freund aus Afrika hat einmal gesagt, niemand ist so arm, zu schwach, zu alt, zu krank, zu Schuld beladen, dass er nicht das Evangelium leben kann. Das kann jeder. Also beten kann jeder. Das ist zum Beispiel auch für unsere, in unserem Dienst für die alten Menschen in Europa sehr wichtig, weil viele alte Menschen uns immer wieder fragen, ja, ich bin jetzt im Bett, ich kann nicht mehr aufstehen, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Oft wird dann eine Debatte über Euthanasie in manchen europäischen Ländern ja sehr stark geführt, die sehr traurig ist, weil man einfach die einzige Antwort auf dem alten Menschen im Leid und in der Schwäche, die man ihnen gibt, ist der Tod. Aber das ist nicht die Antwort des Evangeliums. Die Antwort des Evangeliums ist das Leben, ist die Auferstehung. Aber nicht nur im Jenseits, im Diesseits. Jetzt gibt es eine Hoffnung. Und da ist zum Beispiel sehr wichtig, wir versuchen den alten Menschen gerade zu sagen, du kannst etwas tun. Und jedes kleine Gebet ist wichtiger als jede große Tat. Also die Spiritualität bewegt die Welt viel mehr als die Materie. Ich glaube, wir sind in unserer Zeit sehr stark materialistisch geprägt. Die materialistischen Ideologien, das waren im 20. Jahrhundert oft die großen Ideologien des Kommunismus, Sozialismus. Heute ist es mehr das Marktdenken, das sehr stark ist, das Geld, das Finanzielle. Das hat uns ein bisschen geschwächt, habe ich den Eindruck. Wir müssen auch als Christen wieder mehr zurückfinden, dass unsere Kraft ist der Geist Gottes. Und ich glaube, da glauben wir sehr stark daran, dass jeder, egal wo er lebt, in Afrika oder in Europa, ob er alt oder jung oder krank oder gesund ist, zumindest so durch sein Gebet die Welt sehr stark stützen kann und viel für das Gute tun kann. Also das ist etwas, was uns sehr wesentlich ist. Und aus der Kraft des Gebetes sprach ich schon davon, die Freundschaft mit den Menschen zu leben. Und da möchte ich noch etwas auch ein bisschen zu sagen, denn ich glaube, wichtig ist für San Egidio, dass wir unsere Freundschaft zu den Menschen, zu den Armen als Freundschaft leben. Ich betone dieses nochmal, dieses Wort Freundschaft, weil es gibt heute sehr stark auch in der Sozialarbeit die Theorie des Klienten, des Angebotes. Also, dass man auch in der kirchlichen Sozialarbeit sehr stark betont, dass wir dass wir soziale Angebote machen müssen, ein Sozialunternehmen werden, was ich denke auch sehr vielfältig und gut ist. Ich bin selbst in der Caritas engagiert und im Caritasverband, im Bistum und in verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen, die wirklich ausgezeichnete Arbeit leisten. Das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich möchte auch sagen, dass es einen Unterschied gibt in einer geistlichen Gemeinschaft. Also bei uns in der geistlichen Gemeinschaft ist uns sehr wichtig, ich würde sagen, dass die Armen nicht die Objekte eines Dienstes sind oder einer Betreuung oder eines Angebotes, sondern wir möchten den Armen vermitteln, sie sind Subjekte. Das heißt, sie sind eingeladen, mit uns zusammen in der Gemeinschaft zu leben. Und wir laden sie genauso ein, zum Beispiel zum Gebet zu kommen oder mit uns zusammen zu beten oder mit uns unser Engagement für eine bessere und menschlichere Welt mitzutragen nach den jeweiligen Fähigkeiten, was ein Mensch tun kann. Ich möchte vielleicht zum Beispiel eine kleine Geschichte erzählen. Ein obdachloser Mann aus Würzburg, er kannte sehr gut einige Freunde von unserer Gemeinschaft. Und sie blieben immer bei ihm stehen auf der Straße, er bettelte immer im Stadtzentrum und haben sich dann mit ihm angefreundet. Und so langsam hat er immer mehr auch von seiner Geschichte erzählt. Es entstand wirklich eine gute Freundschaft. Dann hat er mitbekommen, dass wir auch in der Innenstadt uns immer zum Abendgebet trafen. Und so fing er an, sehr oft in der Woche am Abend mit zum Gebet zu kommen. Hat Gefallen gefunden und hatte gesagt, er ist eigentlich auch von Kindheit auf sehr religiös auch gewesen, ist dann halt auf verschiedene andere Abwege gelangt und hat nicht so mehr den Weg zur Kirche gefunden, aber ihn interessiert das Evangelium sehr und es gefällt ihm sehr, wie wir beten. Und dann im Verlauf dieser Freundschaft ist dann eben auch der Wunsch entstanden, dass er gesagt hat, ich möchte aber auch was tun. Was kann ich denn tun? Er war immer sehr ein bisschen unsauber und er roch immer und wurde immer wieder auch von Menschen sehr arg beschimpft, weil er halt so schmutzig ist und so weiter und dass er eigentlich faul ist. Aber er hat den Wunsch geäußert, ich möchte etwas Sinnvolles für andere Menschen tun. Wenn Jesus sagt, geht hin und wie der barmherzige Samariter handelt, genauso, helft den Menschen, die in Not sind, was kann ich denn tun? Und dann haben wir eine sehr interessante Idee gehabt. Wir haben ihm erzählt von unserer Kampagne, die San Egidio durchführt, zur Abschaffung der Todesstrafe. Wir haben einen Appell, wir sammeln Unterschriften, um weltweit diese ungerechte Praxis abzuschaffen. Und wir pflegen Brieffreundschaften mit Todeskandidaten in verschiedenen Ländern, vor allen Dingen in den Todeszellen in den USA. Und dieser Obdachlose hat von einem Freund der Gemeinschaft dann erfahren, dass er diese Brieffreundschaft pflegt. Und dann haben sie gemeinsam darüber gesprochen und haben angefangen, gemeinsam diese Brieffreundschaft zu pflegen. Und hin und her haben sie Briefe gewechselt. Der Obdachlose konnte auch ein bisschen Englisch, dann hat er auch ein bisschen mitgeschrieben. Und daraufhin hat sich eine sehr enge Beziehung entwickelt. Und es war auch für den Todeskandidaten in den USA eine sehr bewegende Erfahrung, dass ein Mensch, dem es nicht gut geht, der auf der Straße lebt, dass er ihm schreibt und an ihn denkt und für ihn betet und ihm Mut macht, den Kopf nicht hängen zu lassen. Und bis der Obdachlose ist mittlerweile leider verstorben, aber bis zu seinem Lebensende hat er diese Brieffreundschaft gepflegt und hat sogar, wenn er Geld übrig hatte von seinem zusammengebettelten Geld, auch mit Geld geschickt, damit, Sie wissen, in den USA, in den Todestrakten, sie sind oft sehr bedürftig, oft sehr arme Menschen, die in den Todestrakten sind, damit er sich dort was kaufen konnte oder damit er Briefmarken sich besorgen konnte, um eben auch die Briefe zu schreiben. Und für diesen Obdachlosen war das sein Dienst, also den er tat für Jesus, seine Freundschaft für einen Menschen, dem es seiner Meinung nach noch schlechter ging als ihm. Und es war eine sehr tiefe Erfahrung und sehr gegenseitige Bereicherung zwischen diesem Mann in der Todeszelle und diesem Obdachlosen in Würzburg. Und ich glaube, das hat dem Obdachlosen viel mehr eine Würde gegeben, auch für sein Selbstbewusstsein, als, ich würde sagen, materielle Güter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Geschichte, die ich erzählt habe, um ein bisschen so den Geist zum Ausdruck zu bringen, wie wir versuchen in der Gemeinschaft mit den Armen die Freundschaft zu leben, um ihnen einfach auch einen Platz in der Kirche oder im gesellschaftlichen Leben zu geben und ihnen zu zeigen, dein Leben ist kostbar, dein Leben ist etwas wert. Und auch wenn du vielleicht gescheitert bist oder wenn du krank bist, du kannst etwas Wichtiges tun für die anderen und du hast einen Sinn im Leben. Also ich denke, das ist etwas, was uns ganz besonders am Herzen liegt. Egal in welcher Situation jetzt ein Mensch lebt, sei es ein Straßenkind in Afrika, in Uganda, das schon als Kinder, als Soldat im Krieg war, vielleicht schon viele Menschen ermordet hat und dann von unseren Freunden betreut wird auf der Straße und so langsam versucht wird, es in die Schule wieder zu integrieren, damit es doch noch einen Schulabschluss macht und dann wieder einen Platz in der Gesellschaft findet oder ein Obdachloser eben im reichen Europa. Vielleicht mal so viel zu vor allen Dingen zu dem Geist und zur Spiritualität unserer Freundschaft zu den Bedürftigen, zu den Armen.
Eine sehr bewegende Geschichte, die Sie jetzt geschildert haben mit dem Obdachlosen und dem Mann in der Todeszelle, hat mich jetzt persönlich auch berührt. Ich möchte gerade jetzt eine Musikpause machen, und zwar, dass wir uns einfach Gedanken selber machen können. Wo sind wir? Wie leben wir diese Spiritualität, die in der Gemeinschaft San Egidio gelebt wird? Jetzt, Herr Pfarrer Leineweber, was würde der Geist musikalisch abgleichen?
Ja, ich denke, vor allen Dingen glaube ich, dass der Geist uns helfen möchte, nicht zunächst unserem Instinkt zu folgen und unser Urteil, was oft manchmal so aufdringlich kommt, oberflächlich auf einen Menschen zu übertragen, sondern der Geist lädt uns, glaube ich, ein, in die Tiefe zu schauen und mal zu hören, was steckt auch in einem Menschen, der vielleicht äußerlich nicht besonders attraktiv ist oder sogar einen negativen Eindruck macht, aber was steckt an einem kostbaren, an einem Schatz in jedem Herzen, in jedem Menschen? Ich glaube, das möchte der Geist uns helfen, in jedem zu entdecken.
So möchte ich von der orthodoxen Liturgie einige Klänge einspielen, damit wir uns selber Gedanken über diese Spiritualität machen können. Nach diesen Klängen der orthodoxen Liturgie möchte ich das Interview mit dem Pfarrer Matthias Leineweber aus Würzburg weiterführen. Er ist in der Gemeinschaft San Egidio und hat uns in einem ersten Teil bereits ein gutes Porträt über diese geistliche Gemeinschaft gemacht. Die Gründung, die Geschichte, dann auch André Riccardi, wo die Gemeinschaft 1968 in Rom gegründet hat. Wir haben auch ein sehr bewegendes Zeugnis über einen Obdachlosen gehört, wo eine Brieffreundschaft mit einem Mann aus der Todeszelle in den USA gehabt hat. Und so freue ich mich jetzt auf die weiteren Ausführungen von Pfarrer Matthias Leineweber. Wenn ich nochmals auf die Tätigkeitsfelder zurückgehen darf, Herr Leineweber. Wie würde das so konkret aussehen? Gefängnisseelsorge, Gebetstreffen, Friedensbewegungen in den Krisengebieten. Können Sie hier nochmals so einen Überblick verschaffen?
Ja, also ich würde vielleicht sagen, dass die die Freundschaft zu einem konkreten Menschen auf der Straße oder in einem Altenheim, der allein ist, oder zu einer Familie, die in einem armen Stadtviertel lebt, wo man den Kindern hilft. Das öffnet aus dieser persönlichen Beziehung auch den Blick für die Welt. Also ich persönlich, meine erste Freundschaft zu einer bedürftigen Familie war in Würzburg eine Sinti-Familie aus einem ärmeren Stadtviertel. Ich hatte vorher nie Kontakt mit Roma, Sinti, Zigeunern gehabt und habe dann diese Familie kennengelernt, mit der ich bis heute befreundet bin, und das hat mir sehr viel geholfen, einfach auch so den Blick für Menschen zu finden, die einfach anders leben, also ganz andere Kultur haben, aber deswegen nicht schlechtere Menschen sind. Das ist nur eine andere Geschichte, und das hat mir sehr geholfen, einfach auch zu gucken, wie leben Menschen anders überhaupt. Und das hat San Egidio eben, ich würde mal sagen, so vom Stadtrand von Rom bis zum Stadtrand der Welt den Blick geöffnet. Und Sie sprachen ja auch schon von den anderen großen Initiativen, für die San Egidio vielleicht heute mehr bekannt ist, also Friedensinitiativen, ökumenische Initiativen, interreligiöser Dialog. Also das sind Dinge, die San Egidio ja dann auch betreibt, weil wir gemerkt haben, es gibt sehr viele Probleme der Armut, die eben auch damit zusammenhängen, dass es zu viel Gewalt gibt, zu viel Unterdrückung, zu viel Ausgrenzung. Und Papst Johannes Paul II. Hat einmal zu uns gesagt, beim Geburtstag, 25. Geburtstag 1993, setzt euch keine Grenzen. Also ihr seid in Rom entstanden und ihr habt ein bisschen auch das Charisma von Rom. Rom ist ein bisschen verantwortlich für die ganze Welt, also für den Stadt- und den Erdkreis, Urbi et Orbi. Und das ist auch ein bisschen eure Perspektive. Und da haben wir dann auch mehr nachgedacht nochmal, wo ist unsere Berufung auch. Und daher, ich hatte schon von Afrika gesprochen, heute sind sehr viele Mitglieder unserer Gemeinschaft in Leben in Afrika, sind Afrikaner vor Ort. Afrika ist wirklich auch ein Kontinent mit sehr viel Armut, aber ist auch ein Kontinent mit sehr vielen Chancen. Und wir erleben ja oft, dass viele Flüchtlinge aus Afrika nach Europa kommen, weil sie so verzweifelt sind aus Kriegsgebieten, aus Gebieten mit Hungerskatastrophen. Und wir glauben, dass die wahre Zukunft nicht nur ist, dass die Afrikaner emigrieren. Ich denke, San Egidio setzt sich für Ausländerflüchtlinge sehr ein und möchte sie in Europa aufnehmen. Aber die Antwort ist auch, den Ländern vor Ort zu helfen, für sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Und so kommt es immer darauf an, in welchen Ländern wir sind, um zu gucken, was ist hier für uns wichtig. Also die Dienste für die Bedürftigen, die Freundschaften zu den Armen sind sehr unterschiedlich. Ich erwähnte schon in Afrika zum Beispiel die Straßenkinder. Es gibt sehr viele Straßenkinder, die Waisenkinder, Kindersoldaten, die schreckliche Geschichten hinter sich haben. Und unsere Gemeinschaften in Afrika haben vor allen Dingen den Schwerpunkt, sich um die Kinder zu kümmern. Afrika hat einen Riesenreichtum, das sind seine Kinder. Aber die Kinder sind oft allein und leben wirklich auf der Straße. Sie können nicht zur Schule gehen, also oder werden nicht in die Schule geschickt, müssen arbeiten. Also ihnen zu helfen, einfach auch, weil Bildung ist erstmal eine grundlegende Voraussetzung, damit jemand aus seinem Leben etwas machen kann. In Europa ist der Reichtum, würde ich mal sagen, sind die alten Menschen. Und oft wird das Alter in Europa als Last und nur als finanzielles Problem, als Problem für die Pflege angesehen. Aber der große Reichtum Europas ist die Erfahrung, der Schatz der alten Menschen. Und das auch fruchtbar zu machen. Die alten Menschen haben viel Potenzial. Ich sprach von dem Gebet. Das versucht die Gemeinschaft zu vermitteln. Wir kümmern uns in Europa auch sehr viel um Flüchtlinge, Asylbewerber, habe ich gesagt, weil wir glauben, dass Europa auch eine Verantwortung hat für diese Menschen, die wirklich aus schrecklichen Situationen kommen, und ihnen eine Heimat geben muss, wie die Herberge des barmherzigen Samariters. Die Menschen, die wirklich wie der halbtote Mann auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho auf unsere Küsten angespült werden. Wir können sie nicht einfach wieder zurückschicken. Wir müssen ihnen einen Ort geben und ihnen helfen, dass sie hier eine Heimat finden. Und ich erlebe das auch sehr stark. Ich selbst gebe Deutschkurse für Asylbewerber in einer großen Einrichtung mit 500 Asylbewerbern. Und ich erlebe, wenn ich ihre Geschichten höre, die Welt kommt zu mir Und ich merke diese Offenheit, das sind ja alles junge Menschen, sie möchten gern uns helfen, sie möchten auch gern in Deutschland mitleben und möchten unsere Gesellschaft bereichern. Es ist einfach auch eine große Bereicherung, die ich da oft erlebe und auch ein guter Wille, hier zu arbeiten, ihre Arbeitskräfte einzusetzen, sehr zu lernen, sich einzubringen, das berührt mich immer wieder. Und ich glaube, wenn wir eine ältere Gesellschaft werden, brauchen wir natürlich auch jüngere Menschen. Und eine Gesellschaft, die weniger jüngere Menschen hat, kann auch froh sein, wenn andere junge Menschen zu uns kommen und mit uns leben wollen. Und aus diesen verschiedenen Tätigkeitsfeldern in den verschiedenen Ländern haben wir eben dann gemerkt, dass eben zum Beispiel ein großes Problem in vielen Ländern der Krieg ist. Und dadurch hat die Gemeinschaft eben auch versucht, zum Beispiel angefangen in Mosambik in den 90er Jahren, eben auch zu gucken, was können wir tun. In Zusammenarbeit mit der Ortskirche haben wir zum Beispiel in Mosambik 2 Jahre lang vermittelt, in Rom, in den Räumen der Gemeinschaft San Egidio. Und dann 1992, das war bisher unser größter Erfolg, wurde der Friedensvertrag unterzeichnet, der jetzt schon über 20 Jahre hält und diesem Land wirklich hilft, eine neue Zukunft aufzubauen. Mosambik ist heute eines der Länder in Afrika mit der höchsten Wachstumsrate und dem höchsten Entwicklungsgrad. Und es ist nur dadurch dem zu verdanken, dass es in Mosambik seit 20 Jahren Frieden gibt. Wir haben in Algerien vermittelt, in Casamance, also in der Provinz in Senegal, das ist die neueste Vermittlung, in Burundi, in Kivu, das ist eine sehr schwierige Situation. Also das sind Dinge, die sich aus dieser Freundschaft mit den Menschen ergeben hat, wo wir gemerkt haben, der Krieg ist irgendwo auch ein bisschen der Ursprung für viele Armutssituationen und ohne Frieden ist kaum Entwicklung möglich. Vielleicht noch ein anderer Schwerpunkt ist der Dialog der Religionen und der Kirchen und der Konfessionen und Kulturen. Und das hat die Gemeinschaft San Egidio nach dem Friedenstreffen vom Papst Johannes Paul II. 1986 in Assisi begonnen. Johannes Paul II. Hatte schon damals das Gespür, in der heutigen Welt sind die Religionen manchmal in Gefahr, missbraucht zu werden für die Konflikte. Aber die Friedenskräfte der Religion müssen für die Gesellschaften eingesetzt werden. Und er lud zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte Oberhäupter aller großen Weltreligionen ein. Und die Gemeinschaft San Egidio war sehr betroffen, hat dort mitgearbeitet und hat gesagt, das darf nicht nur einmal bleiben. Wir möchten gerne diesen Einsatz fortsetzen und hat jedes Jahr seitdem ein Treffen organisiert in verschiedenen europäischen Städten. Also 2012, das letzte Treffen fand in Sarajevo statt, an dem ich selbst mit teilgenommen habe. Das war für mich auch nochmal besonders bewegend, weil Sarajevo diesen großen Konflikt hinter sich hat, Bosnien, das ehemalige Jugoslawien, mitten in Europa. Wer hätte das gedacht, dass nochmal so ein schrecklicher Krieg mit so viel Grausamkeiten ausbrechen würde auf dem Balkan. Und man spürte noch so die Wunden, auch 20 Jahre nach dieser Belagerung. Sarajevo wurde ja 3 Jahre lang belagert zwischen Muslimen, orthodoxen Serben, katholischen Kroaten. Und auch die sehr große jüdische Gemeinde, die es da in Sarajevo einmal gegeben hat. Und dort zu sprechen, sich zu versöhnen und zu gucken, wie können wir jetzt eine bessere Zukunft aufbauen, wie können die Religionen helfen, dass auch die Völker, die Kulturen besser miteinander leben. Das war wirklich auch sehr bewegend durch die Freundschaft, durch die Begegnung, durch Möglichkeiten der Kooperation. Also das ist so etwas, was uns auch weiterhin am Herzen liegt, aber was vor allen Dingen aus dieser Begegnung mit den Menschen, mit den Armen erwachsen ist, weil wir gemerkt haben, dass ohne Frieden, ohne Dialog, ohne gutes Miteinander eben auch keine Entwicklung für eine Gesellschaft möglich ist.
Sehr schön, danke vielmals für dieses Porträt. Herr Pfarrer Leineweber, San Egidio ist in 75 Ländern vertreten. Wie sieht das in der Schweiz aus?
Ja, wir haben sehr viele Freunde in der Schweiz. Es gibt auch eine Gemeinschaft in Lausanne, die sich regelmäßig trifft. Ansonsten sehr viele, durch die Arbeit für den Frieden, für den Dialog gibt es sehr viele Kontakte. Und ich würde mal sagen, es ist ausbaufähig. Das würde mich sehr freuen, weil ich auch persönlich einige Freunde in der Schweiz habe und weiß, dass es eine sehr großes Interesse und sehr große Offenheit gibt in dem Land. Und es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn sich da auch noch weitere intensivere Kontakte, auch vielleicht stabile Gemeinschaften entwickeln könnten. Kontaktmöglichkeiten sind sehr, wir sind sehr offen, sehr für jeden Kontakt. Gäste sind immer herzlich willkommen bei unseren Gebeten in jeder Stadt, wo es San Egidio gibt. In Rom natürlich vor allen Dingen kommen die meisten Besucher. Trastevere, in der großen Kirche Santa Maria in Trastevere, ist jeden Abend um 8:30, also 20.30 Uhr das Abendgebet. Oder auch in anderen Städten, bei anderen Gelegenheiten. Jetzt beim Weltjugendtag werden wir wieder vertreten sein in Rio mit unserem Gebet, mit Beiträgen. Gibt es vielleicht für Jugendliche die Möglichkeit, San Egidio zu begegnen oder auch einfach, dass man sich mal besucht und kennenlernt. Wichtig ist vielleicht auch unsere Homepage. Die ist international, auch verschiedenen Sprachen, Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch. Die Hauptsprachen sind vertreten. Die ist www.santegidio.org. Da muss man die Sprache anklicken. Da kann man sehr viel auch vom aktuellen Leben, von den News, was gerade so aktuell ist, von San Egidio erfahren.
Das heißt also, wenn jemand in der Deutschschweiz interessiert ist, sich zu engagieren für San Egidio, kann man mit Ihnen in Kontakt treten und diese Informationen kriegt man über die Internetseite.
Sehr gerne über die Internetseite. Man kann einfach auch mal einen Besuch planen. Also ich sprach davon, wie wichtig persönliche Freundschaft ist. Das ist uns auch immer sehr wichtig. Sie sind herzlich willkommen. Und dann kann man sich austauschen, sich begegnen und Gedanken, Ideen, Träume spinnen. Also das fände ich wirklich sehr reizvoll und da ist jeder und jede sehr herzlich willkommen.
Herr Pfarrer Leineweber, die Fokularbewegung, da gibt es offensichtlich Parallelen zu San Egidio. Können Sie hier einige Worte verlauten?
Ja, die Fokularbewegung gehört wie San Egidio zu den Laienbewegungen. Sie hat auch eine Gründerpersönlichkeit, Chiara Lubich, und ich denke, es gibt eine besonders enge Freundschaft zur Fokularbewegung durch die beiden Gründer. Also Chiara Lubich ist ja vor ein paar Jahren verstorben, aber Andrea Riccardi und Chiara Lubich hatten eine sehr persönliche Freundschaft und haben sich sehr oft ausgetauscht, beides Italiener natürlich, Chiara Lubich aus Trient, war eine andere Generation, das muss man sagen. Sie hat den Krieg erlebt und da ist die Fokularbewegung entstanden, aber eben auch sehr stark eine Bewegung, die eine Laienbewegung. Und ich denke, was uns besonders auch verbunden hat, ist der Einsatz für die Ökumene, für den Dialog. 1998 gab es zum ersten Mal ein sehr großes Treffen am Petersplatz, zu dem Papst Johannes Paul II. Eingeladen hatte, die neuen geistlichen Gemeinschaften, die entstanden waren. Und er bat auch die Gemeinschaften darum, bringt euch in die Kirche ein, bemüht euch, also die Kirche mit zu den Menschen zu tragen. Und da war es einfach auch so, dass diesen Auftrag besonders Andrea Riccardi und Chiara Lubich aufgegriffen haben und auch ausgeweitet haben, ein bisschen auch ökumenisch, um einfach auch die anderen geistlichen Gemeinschaften mit einzuladen, eben die Gesellschaft, die Kirche mit zu erneuern. Und es war sehr schön, jetzt vor ein paar Wochen in Pfingsten war wieder so ein Treffen mit Papst Franziskus. Es hat auch ein Treffen mit Papst Benedikt gegeben vor ein paar Jahren. Und man sah wirklich, wie sehr dieser Auftrag auch Früchte gebracht hat. Also der Platz, Petersplatz und die ganze Via della Conciliazione am Pfingsten war so übervoll von Menschen und Jugendlichen. Und man merkt, dass dieser Impuls einfach auch andere zu begeistern, die Evangelisierung weiterzutragen, auch von den geistlichen Gemeinschaften sehr ernst genommen wird. Und ich glaube, da sind die Fokularbewegung und San Egidio sehr mit engagiert, also würde ich sagen, auch ein bisschen in vorderster Front, um diesen Auftrag weiterzutragen.
Leider rennt uns langsam die Zeit weg. Ich habe aber doch noch eine Frage. Um das Zweite Vatikanische Konzil sind viele neue Gemeinschaften entstanden. Sie, wo so die ganze Entwicklung mitgemacht haben, Herr Pfarr Leineweber, wie würden Sie das einschätzen oder was ist die Begründung dafür?
Ja, ich würde sagen, Paul VI. Sprach von einem neuen Pfingsten an diesem Konzil. Und ich glaube, dass das ein Beweis ist, dass der Heilige Geist wirklich immer wieder neu wirkt und dass uns Gottes Geist Hilfen gibt, Antworten zu finden auf die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und Gesellschaft. Und wir leben heute, ich sage das ja, in der globalen Welt, in Europa zumindest mehr säkularisierten Gesellschaft. Das muss ich auch für Deutschland und ich denke wohl auch für die Schweiz sagen. Und da sind einfach auch neue Formen der Verkündigung des Evangeliums, der Glaubensweise vonnöten. Und ich glaube, eine Antwort, nicht die alleinige, aber eine Antwort ist sicherlich auch, die der Heilige Geist uns gibt, dass Laien an ihrem Ort, wo sie leben, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, in dem Stadtviertel, wo sie sind mit ihren Familien, dort versuchen, authentisch das Evangelium hinzubringen und zu leben und vorzuleben und bei den Menschen, also Menschen einzuladen. Also so interpretiere ich das und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, natürlich für meine persönliche Geschichte in der Gemeinschaft San Egidio, aber auch für die vielen, vielen verschiedenen Charismen, die entstanden sind nach dem Konzil, aber die vielleicht auch heute sogar noch neu entstehen und die uns Gottes Geist schenkt, um einfach auch der Kirche zu helfen, glaubwürdig in unserer heutigen Zeit das Evangelium zu verkünden.
Danke vielmals für diese abschließenden, stärkenden Worte, Herr Pfarrer Leine Weber. Und auch, dass Sie sich engagieren für diese Gemeinschaft, das finde ich wunderbar. Sie haben uns einen guten Einblick in dieses Engagement ermöglicht. Lieben Dank.
Ja, gern geschehen. Vielen Dank Ihnen auch.
Ich wünsche Ihnen auch und der Gemeinschaft viel Kraft und möge der Heilige Geist auch wirken können und diese Gemeinschaft Sauerteig für viele Menschen sein. Und so möchte ich diesen Beitrag beenden mit einigen weiteren Klängen aus der orthodoxen Liturgie.